Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir eingeladen den Bundesvorsitzenden von der Partei Die Libertären, Matthias Hummel. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Panzer, danke für die Einladung.
Ja, liebend gerne. Die Libertären machen im Augenblick recht viel Social Media. Ich habe euch andauernd auf dem Schirm. Der Twitter-Account ist sehr aktiv. Auf YouTube geht ihr relativ viral. Ihr habt auch immer wieder interessante Gäste. Ihr habt immer wieder auch Markus Krall dabei, der natürlich für Klickzahlen sorgt. Also mit den Libertären läuft es im Moment ganz gut. Oder wie würdest du sagen, ist dein Eindruck? Also ich habe euch viel auf dem Schirm gerade.
Danke, ja. Das ist löblich und das ist genau unsere Intention eigentlich. Also man muss ja sagen, als Libertäre, wie kommt man voran? Also unsere Idee ist eigentlich, Aufmerksamkeit zu bekommen, die Leute davon zu überzeugen, dass es halt andere Meinungen gibt als nur Sozialismus oder Konservatismus, sondern dass man auch die freiheitliche, libertäre Idee vertreten kann. Und da wir viele jüngere Leute, ich bin jetzt nicht mehr die ganz junge Generation, im Team haben, ist uns eigentlich klar, dass man die Leute erreichen muss oder das ist allen klar. Aber insbesondere halt über Social Media erreichen kann. Und genau, wir haben nach und nach Leute kennengelernt, den Helmut Reinhardt, der das super macht bei uns auf dem YouTube-Kanal, dem wir auch sehr dankbar sind, dass er den da sehr gut pflegt. Der Harlekin ist auch bei uns auf YouTube unterwegs. Mhm. Sein Fokus sieht man ja, ist ein bisschen eher so das jugendlichere Publikum. Und ansonsten insbesondere der Tim bei uns macht sehr viel im Bereich X und ist da auf dem Social Media-Account sehr, sehr unterwegs.
Ja, das sind alle anderen. Und dann lass uns ein bisschen über dich sprechen. Du bist jetzt Bundesvorsitzender und damit die sozusagen oberste Figur bei den Libertären. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie bist du Libertär geworden? Oder generell einfach, wer ist Matthias Hummel? Wie kommst du zu all deinen Einstellungen?
Ja, das ist gut. Das ist ein langer Weg. Ich bin auch nicht mehr ganz so jung. Ja. Also fairerweise, ich bin irgendwann mal als kleines Kind in der DDR geboren. Das ist schon eine Weile her und bin dort auch sozialisiert worden. Ja, meine Familie war da dem System nicht abgeneigt, um das mal so zu sagen. Das heißt, auch relativ früh bin ich auch in der Schule als überzeugter Linker durch die Gegend gegangen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ja. Ich bin aber von Anfang an, also schon von klein auf, ja, philosophisch, ethisch interessiert gewesen. Ich selber habe keine Konfession, aber so Ideen, insbesondere Immanuel Kant, fand ich schon sehr, sehr früh sehr interessant. Dann einfach immer weiter gelesen. Ich habe wirklich durch die Bank weg alles gelesen, was man irgendwie so an politischen Meinungen haben kann, von ganz links bis ganz rechts. Und das umfasst halt auch das Kapital und all so eine Sachen. Früher das Manifest, das ist halt leichter zu lesen.
Ja, das Kapital habe ich nicht geschafft. Ich würde sagen, ich bin relativ robust, was harte Sprache angeht, aber das Kapital ist anstrengend.
Es ist voller Blödsinn. Katastrophe. Ich hab's ein paar Mal angefangen, genau. Ich habe es nie geschafft, zu Ende zu lesen. Ich habe mir das letzte Mal, vor einem Jahr, habe ich mir das vorgenommen, habe gesagt, pass auf, jetzt schreibst du mal systematisch runter, was da drin steht. Und wenn man alleine mal seine Wertetheorie aufschreibt, wie viele Definitionen da innerhalb von ein paar Seiten kommen. Und man, sogar wenn man versucht, das zusammenzupacken. Also man muss, jeder, der das nicht nimmt und in die Ecke schmeißt und sagt, das ist nicht verdaubar, weiß ich nicht, da muss ein IQ jenseits der 210 haben. Oder es ist halt wirklich dummer Quatsch, was da drin steht, eins von beiden. Genau, aber ich habe mich nie davor gescheut, also gerade, genau, was ist sonst noch zu mir zu sagen? Ich habe viel diskutiert mit Linken halt. Also das Kapital habe ich gelesen, als ich schon sehr überzeugt, sehr liberal, libertär war. Und da wurde mir mal vorgehalten, dass ich ja gar nicht wissen kann, weil ich die ganze kommunistische Zeug ja gar nicht gelesen habe. Und dann habe ich mich da halt durchgequält und habe gesagt, angefangen mit Keynes und genau, diese ganzen Schinken, zumindest punktuell.
Jetzt lass mich raten. Als du vorher noch sozialistische Überzeugungen gehabt hast, da wusstest du ganz genau, was der Sozialismus ist unter den sozialistischen Freunden, ne? Und als du dann aber liberal-libertär geworden bist, da wusstest du auf einmal überhaupt gar nichts mehr, oder?
Ja,
das kenne ich nämlich auch gut. Solange du in ihrer Sekte bist, da bist du vollkommen auf dem richtigen Dampfer, aber verlässt du einmal den Glauben, da bist du auf einmal der Vollidiot, ne?
Ja, also ich bin halt in Schulzeiten sehr, sehr links unterwegs gewesen. Und das auch, ja. Aber es ist so diese Sache, dass du abends da liegst. Klar, wenn du diskutierst, man kann halt viel diskutieren und man ändert seine Meinung nicht in irgendeiner Diskussion. Man fängt halt an, über Sachen zu reflektieren und nachzudenken. Und bei mir war es jedes Mal so, dass du an die Idee kommst also du denkst über irgendwas nach und sagst, dann muss es jemanden geben, der dann entscheidet und dann weißt du, ob es gut oder schlecht ist. Und wenn du nur lange noch drüber nachdenkst und sagst, okay, das klappt so nicht, dann musst du halt wieder irgendjemanden hinsitzen und wieder irgendjemanden hinsitzen und wieder irgendjemanden hinsitzen. Und das ist ja so eine elende Schleife. Und dann merkst du irgendwann, das klappt so nicht. Und dann fängst du halt an zu überlegen, was gibt es noch für Alternativen. Und ich habe halt auf der anderen Seite halt sehr früh auch diese liberalen Leute gelesen. Und Immanuel Kant, der ist auch nicht leicht zu lesen. Das ist genau sowas. Man fängt auf Seite 1 oder man fängt an einer Seite an. Dann liest man, liest man, liest man, liest man, liest man, liest man, liest man. Irgendwann kommt ein Punkt und dann sagt man, wozu war der Punkt jetzt? Ja, wieder zurückblättern. Also ist auch nicht leicht. Gibt halt andere, die waren dann leichter. Und irgendwann hat es mich dann zu Haie gebracht. Also ich war dann, ich habe selber Physik studiert. Physik ist auch, es ist halt auch ein Haufen Linker, die man da kennenlernt. Ne? Aber hat halt auch, hatte ich immer Kumpels in allen möglichen Spektren. Bin dann schrittweise immer weiter in die Mitte gedriftet, auch über die Sachen, die ich gelesen habe. Und war dann in Göttingen, da habe ich promoviert. Und habe dann eigentlich dort bin ich der FDP, oder damals war ich dann schon in der FDP, habe dann ja Libertäre die ersten Mal kennengelernt.
Über welchen Zeitraum reden wir jetzt?
Das war 2013. 2013 war ich dann in Göttingen. Göttingen ist wirklich eine linksgrüne Hochburg und auch die FDP, kann man sagen, dort ist so linksgrün verstreut, das kann man sich kaum vorstellen. Und dann war ich schon immer so, und ich hatte ja damals schon die Einstellung noch, ja, ich bin eher so liberal, also wie auch immer man das definiert, sozialliberal, aber ich habe immer gedacht, wenn es da zur Abstimmung kam im Stadtrat, ich sage, Jungs, das ist doch nicht liberal, ja, dann ging es da, also es ging so ein paar Sachen, soll dann XXX Lutz angesiedelt werden, ich sage, ja, lass doch den da ansiedeln, ja, aber das ganze Stadtbild sieht dann katastrophal aus, und ich so, ja, ihr wollt liberal sein? Geht doch nicht, ja, also. Und dann habe ich schon immer gemerkt, bei den Abstimmungen, da gab es so 1, 2, 3 Leute, die wie ich getickt haben und auf der anderen Seite 9 andere. Und da war ich auch viel unterwegs, also gerade abends. Und dann lernt man in Kneipen, auch in linken Kneipen, man lernt alles Mögliche an Leuten kennen. Und da war das erste Mal jemand, das war in der Nacht um, keine Ahnung was, 12, 1, 2. Und der meinte, dann stell dir mal vor, kannst du dein eigenes Geld drucken? Ich so, ja, eigenes Geld drucken. Dann wollte ich einen Zettel nehmen, schreib drauf hier, den Hummel drunter, zack, und bezahl unser Bier. Ja, und sagte, ja, muss jetzt nur noch jemand finden, der das annimmt. Und das war so ein Trigger, wo ich gedacht habe, da muss man mal drüber nachdenken. Und von da an, das war so mein Einstieg. Dann habe ich, dann hatte ich die andere Lektüre pausiert oder weggepackt und habe dann, also damals hatte ich schon Adam Smith dann gelesen, das hatte ich zu der Zeit gelesen. Auch ein Riesenwälzer, aber in sehr einfacher Sprache. Also den, finde ich, kann jeder Zehnklässler ohne Probleme lesen. Macht immer sehr gute Beispiele. Immer. Wir haben ein paar Nägel, wir haben große Nägel, wir haben Nagelmacher für Pferde, für dies, für das. Also wer sagt, dass Adam Smith der mit der unsichtbaren Hand ist, das ist... Also
das kommt ist einmal das vor in diesem gesamten Buch. Das ist eine Zeile und das ist nur eine Metapher. Genau. Das ist so dämlich.
Ganz genau. Das habe ich nämlich auch beim ganzen Lesen, habe ich darauf geachtet, irgendwann muss dann mal die unsichtbare Hand kommen. Und sie kam nur ein einziges Mal vor. Also wenn man mich fragt, Adam Smith ist eher so der Nagelguy, weil der erzählt immer über Nägel machen. Genau.
Er hat halt aber noch die Arbeitswertlehre drin. Das ist halt schon ein bisschen problematisch. Aber
aber überleg dir die Zeit. Überleg mal, das ist 300 Jahre her.
Ja, absolut. Ja gut, also für libertäre Theorie ist jetzt Adam Smith nicht mehr maßgeblich. Aber das mit den Beispielen ist wohl... Ich habe Der Wohlstand der Nation, ich habe das da, ich habe das allerdings nicht vollständig gelesen. Ich habe da so mal ein bisschen reingeblättert, aber... ja, wenn man jetzt halt, also ich kenne halt schon Human Action. Was soll ich jetzt noch Adam Smith
lesen? Ich habe vorne angefangen, ja.
Ja, klar.
Gehst dann den Weg, fängst dann mal an, Immanuel Kant, dann John Locke und Thomas Hobbes und was es gab und keine Ahnung. Und kommst dann über Bastiat hinzu, oder Adam Smith war ja vorher, genau, solche Dinger. Ich habe jetzt nicht alle vollständig gelesen, auch nicht, weil irgendwann machst du dich kaputt. Und dann bin ich aber zu Hayek gekommen und bin dann auch das erste Mal dann eingeladen worden in libertäre Kreise oder so in Kreise, klingt alles so verrückt. Nee, einfach Stammtisch abends mal ein Bier trinken mit 2, 3 anderen Libertären zusammen. Und die sind damals alle ausgetreten aus der FDP, das weiß ich auch noch, dass es da so Streitigkeiten gab. Und dann nach und nach die Libertären alle bei Hayek fand ich es dann sehr, ich habe da mit dem Weg der Knechtschaft angefangen. Das Buch hat mich wirklich getriggert und dann habe ich gesagt, das ist echt gut. Die Sprache ist so verständlich, es ist anschaulich, auch so dieser Widerspruch zwischen was will ich Ja, und was kommt in der Realität dabei rum? Ja, also was wollen die Sozialisten? Ich bin ja heute davon überzeugt, dass nicht alle Sozialisten bösartig sind. Es gibt auch noch die Dummen und die quasi die Ungebildeten. Die
nützlichen Idioten.
Ja, gibt diejenigen, die wollen nicht verstehen, die anderen können nicht verstehen. Und dann gibt es diejenigen, die verstehen und genau wissen, was sie machen. Das ist so meine Theorie. Ja, und dann ging es weiter. Und dann Human Action, dann kam dieses ganze Programm Rothbard, Liberty of Ethics und Hoppe und Roland Bader und alles, was man da dann lesen kann. Genau. Und so bin ich immer weiter da in dieses Rabbit Hole hineingefallen. Und ja, irgendwann gibt es ja keinen Helden mehr. Dann sagst du, okay. Und heute würde ich sagen, okay, wir brauchen eigentlich auch, ja, Titus Gebel, Privatstädte. Ich glaube, das ist so eine Blaupause, wie Anarchie funktionieren kann.
Ja, Titus Gebel würde es wahrscheinlich nicht als Anarchie bezeichnen. Er betrachtet innerhalb der freien Privatstädte den Gewaltmonopolisten als gegeben oder als nicht absetzbar. Das ist also ungefähr der einzige Kritikpunkt, den ich überhaupt an ihm habe. Aber also ansonsten sind die freien Privatstädte ja absolut ein Werk, das in diese Zeit gehört, wo endlich mal über Alternativmodelle nachgedacht wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ja, deswegen kriegt er auch die Roland Bader-Medaille dieses Jahr.
Sehr gut, ja. Mehr als verdient. Ja.
Hat dich irgendwas Besonderes, also wenn du jetzt zum Beispiel Hayek sagst und Weg zur Knechtschaft, ich muss ganz ehrlich, habe ich gestern erst noch darüber diskutiert. Ich fand es anstrengend, muss ich gestehen. Ich fand Zurück zur Knechtschaft hat mich bei weitem nicht so abgeholt wie vieles andere. Ich finde Mises und auch Rothbard schreiben präziser. Hayek hat immer so ein bisschen dieses Gesellschaftsschwobel-Ding, wo ich mir denke, so, ja, da ist so ein bisschen reingestreut mit, ja, wie du gesagt hast, wie war das gerade eben, was will ich und wo will ich hin und was will der, ja. Ich finde, Hayek hat ganz, ganz viele wichtige Dinge gesagt, aber der Weg zur Knechtschaft ist für viele Leute auch ein Einfallstor. Für mich war es gar nicht. Also hat mich nicht so stark abgeholt. Bader ist da mehr für mich präziser gewesen. Ich liebe an Bader immer, dass er gleich gegen Anfang hingeht und Begriffe definiert, weil das ist eines der größten Probleme, finde ich, die wir haben, dass wir, dass eine permanente Begriffsverwirrung durch den Raum schwebt. Allein wenn man über Kapitalismus spricht, also ich weiß ganz genau, wenn ich das unter Libertären äußere, weiß jeder, wovon ich spreche, aber ich kann das nicht im Internet oder irgendwo in der Fußgängerzone von Kapitalismus sprechen. Die Leute verbinden damit etwas anderes als ich, also immer Ausbeutung. Und gleich von Anfang an hinzugehen und sofort klarzumachen, worüber man spricht, finde ich so eine ganz, ganz wichtige Sache. Sonst gerät man automatisch in diese komische Begriffsverwirrung. So wie Marx das immer macht.
Das ist so, definitiv, ja.
Gab's für dich irgendwas, was dich, wo du gesagt hast, das hat mich ganz, ganz besonders abgeholt und ab da war für mich ein quasi, habe ich die rote Pille geschluckt, das war für mich ein Erwachungsmoment oder ging das so nach und nach? Ich weiß, dass das immer schwierig ist. Man hätte immer
gerne den Moment, aber ja? Genau, der Moment war im Wesen, also genau, ich habe mit Hayek angefangen. Hayek ist jetzt noch kein Libertärer, also aus meiner Sicht, aber hat viele wesentliche und wirklich wichtige Erkenntnisse schon, insbesondere zur Kritik des ganzen Staates geäußert. Mein Moment war im Wesentlichen Human Action, würde ich sagen. Also es gab diesen Moment, wo ich über das Geldsystem nachgedacht hatte. Da kommt ja dann auch Entnationalisierung des Geldes von Hayek. Das war übrigens der Punkt, als ich das gelesen habe, bin ich eine Woche später los und habe Bitcoins gekauft. Also da muss ich sagen, das war faktisch war das quasi der Punkt, wo ich sagte, Himmel, jeder erzählt, das ist tödlich, das Geld. Aber wenn ich Hayek lese, dann beschreibt es doch genau das. Ja. Nee, aber es war Human Action, also diese die Praxeologie, die er am Anfang erklärt, dieses, der Mensch ist ein wertendes Wesen, ist in der Lage, eine Liste zu bilden, links, rechts, irgendwas, und wenn sich, wenn Menschen aufeinander kommen und diese Listen sich überkreuzen, dann kann es zu einem Tausch kommen. Das hat einem, also für mich hat das so die Augen geöffnet, ich dachte, da sollte man ganze Doktorarbeiten, da sollte man wirklich ganze Ökonomie drauf wirklich sinnvoll betreiben. Er hat das ja auch gemacht, Grenznutzenkosten hat er da ausgerechnet, aber das kann man meiner Meinung nach noch viel weiter treiben. Preis, meiner Meinung nach ist Preis dann auch nur so ein Erwartungswert über diese Werte, die die Menschen im Innerlichen haben, und ich glaube, da könnte man unglaublich viel drauf studieren, wenn das nur noch breiter in die Masse gestreut werden würde, weil den Menschen das gar nicht so klar ist. Sie fangen mal an mit ihren komischen Nachfrage, Angebots-Nachfrage-Kurven, aber die kann ja keiner messen. Ist ja nicht so, dass ich mal da ein Lineal anlege und sage, bei dem Angebot ist die Nachfrage da. Gibt's nicht. Es ist ein theoretisches Konstrukt, was recht plausibel ist, aber in der Natur nicht gemessen werden kann.
Hast du auch Man, Economy and State gelesen von Rothbard?
Ja, aber das ist, ich kann mich jetzt nicht mehr direkt dran erinnern, Aber ich habe die Bücher alle zu Hause.
Bei mir ist es jetzt noch nicht lange her, deswegen habe ich das gerade im Hinterkopf, nämlich gerade, wenn du das mit den Nachfragekurven und so weiter siehst, die ersten 100 Seiten von Mensch, Wirtschaft und Staat haben kein Geld drin, sondern das sind genau diese Kurven, aber nicht durchgezogen, sondern mit Abstufungen. Also quasi, wir tauschen 4 Sack Kartoffeln gegen 10 Pferde, fiktive Beispiele. Aber du verstehst, was ich meine, ne? So, dass es ist, ich kann nur das eine mit dem anderen tauschen. Das sind 100 Seiten, ohne dass Geld drin vorkommt. Und das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist dieses, ich bin libertär geworden, indem ich menschliches Handeln verstehe und davon die Ableitung treffe, dass alles, wo der Staat sich einmischt, eigentlich im Bestfall ineffizient und schlecht gemanagt ist und im schlechtesten Fall halt einfach hochgradig schädlich und bis nicht überflüssig. Und das ist etwas, das ist mir eigentlich in Gesprächen so wichtig und das erlebe ich unter jedem Libertären. Aber wenn ich da raus auf Twitter unter Etatisten gehe, dann fängt jeder mit der Staatstheorie an. Dann fängt jeder an mit Libertarismus ist Anarchie und der Staat gehört sofort weg und denen fehlt diese Brücke. Ich bin so bei dir, wenn du sagst, die Praxeologie ist so wichtig und hat mich so abgeholt. Das finde ich so, das ist der ursprüngliche Gedanke. Vergiss die Staatstheorie bitte erstmal für 2 Jahre und lern einen Ökonomie-Grundkurs. Das ist so wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum der Staat böse ist und nicht einfach das anzunehmen und dann die Zwischenschritte, die fehlen.
Ich bin da voll bei dir, genauso ist es, ja.
Und zu dem Bitcoin will ich auch noch sagen, finde ich ganz, ganz spannend. Wenn du bist auch so wie ich von der österreichischen Schule auf Bitcoin gekommen und ich erlebe es immer, wenn ich auf Bitcoin 21 Meetups oder sowas bin, genau umgekehrt. Das sind ja alle Leute von Bitcoin auf die österreichische Schule gekommen. Geht dir das auch so?
Ja, also das, was ich so erlebe, ist, dass im Wesentlichen zum Libertarismus mehrere Strömungen gibt. Ich sehe viele Leute, die kommen so wie ich eher über die Philosophie oder über die Theorie. Das ist jetzt nicht ganz so sexy und viele sagen immer, ja, hier, Weißkuttenträger und hier alles, das muss man den Leuten erklären, was das bedeutet und nicht nur deine komischen Bücher lesen. Dann gibt es die Bitcoiner, die dann Bitcoins merken und dann halten und dann darüber nachphilosophieren. Ja, wenn das Geld schon frei ist, dann wie ist denn das eigentlich mit der Gesellschaft? Was könnte ich denn da alles so draufsetzen? Verträge hier und da und dann geht das immer weiter. Und die landen dann bei den Libertären oder also im Libertarismus, nicht unbedingt jetzt bei uns. Und dann das andere, was ich noch sehe, ist eigentlich so diese Schiene, was aus dem Christentum und dem Konservativen konsequenter zurückkommt. Und zwar in dem Sinne, dass die sagen, naja, die 10 Gebote sind an und für sich schon sehr libertär, zumindest manche. Ja. Wenn da dran steht, du sollst nicht stehlen und man philosophiert darüber, dass auch keine Gruppe stehlen sollte, dann fragt man sich schon, ja, die Bibel, weiß nicht, wie staatskonform die ist. Zumindest ist es so meine Einstellung. Dass das jetzt nicht alles ganz geradlinig und 100% deckungsgleich ist, ist klar. Aber so diese Grundideen gehen halt gut übereinander. Und darum, ja, ich sehe das auch sehr, sehr häufig, dass Bitcoiner genau den umgedrehten Weg kommen und dann aus dieser Geldtheorie her sagen, kann man ja auch auf eine Gesellschaft anwenden.
Du bist konfessionslos, hast du gesagt, ne? Hat sich jetzt auch im Nachhinein nicht mehr geändert, dass du noch in irgendeinem. Also ich bin ganz bei dir, dass das Christentum bin ich auch immer mehr auf, also aber nur auf eine theoretische Schiene dem näher gekommen, dass ich auch sage, wie viele Libertäre sagen, ja, diese Grundlage von du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, beziehungsweise was ja im Original heißt, du sollst nicht morden, dass das im Grunde zwar schon ausreicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass diese Kirchengemeinden inzwischen so sozialistisch geprägt sind, dass ich da kaum drüber hinwegkomme, dass ich mit denen überhaupt in Kontakt käme, dass sie eine libertäre Botschaft verstehen. Ich find's, vielleicht gibt's da die ein oder andere Freikirche, die sowas mitmacht, aber ich glaube, da tief in politischer Theorie sind da eher die wenigsten. Aber ist nur mein Eindruck, ich habe jetzt da auch nicht viel probiert.
Nein, also ich, für mich ist das Christentum schon ein Stück weit Kultur. Also ich kann mich erinnern, als kleines Kind wurde ich immer gezwungen, zu meiner Oma Weihnachten da draußen auf dem Dorf in eine total kalte Kirche zu gehen und mir dann immer das Krippenspiel anzusehen. Und ich weiß, wie ich das gehasst habe. Aber alles in allem gehörte das irgendwie so zur Erziehung. Und jetzt, ich komme ja aus Magdeburg. Letztes Jahr Weihnachten war ich das erste Mal auch wieder seit langem im Dom und dann auch zu Weihnachten einfach kulturtechnisch. Gut, meine Kinder sind auch ganz froh, dass wir das nicht öfter machen. Aber ich finde, sowas kann man mal mitnehmen. Und ich muss sagen, ich sehe das auch so. Also was die Pastoren da erzählen oder generell, die sollen sich um ihre Schäfchen kümmern, ja, und Politik Politik sein lassen und sich nicht alles wertend in der Welt da rein drücken. Ich finde, das ist eine Sauerei. Und insbesondere bei der evangelischen Kirche, wie stark die sich der Politik anheimst, ist eine Katastrophe. Aber ich bin selber da nicht drin. Also ich habe ja gerade erzählt, ich bin Physiker. Nicht, dass das nicht zusammengeht. Ja, Albert Einstein hat da auch Konfession. Viele Physiker haben das. Aber für mich, also wenn ich so in mich reinhöre, da ist kein Feuer, da ist nichts. Also andere werden vielleicht sagen, da ist irgendwie eine kleine Lampe, die sagt, ja, da gibt's irgendwas anderes. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt. Also ich bin jetzt, ja, wie heißt das, Agnostiker, würde ich eher sagen. Ja. Die wahrscheinlichste aller Zustände, würde ich als Physiker sagen, ist diejenigen für mich, dass es keinen Gott gibt. Deswegen glaube ich da so lange dran, bis man mir wirklich was Besseres beweist.
Ja, ich weiß, also das wird sich wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden zwischen Ost- und Westdeutschland, weil in der DDR war ja halt Religion grundsätzlich einfach nicht so gewollt. Das war ja, das System hat das ja
mehr oder weniger versucht.
Ja, ja, aber
du hattest schlechte Karten als Christ.
Im Westen gibt's halt so seit den 70er Jahren diesen Richard Dawkins mit der Gotteswahn, der immer mehr versucht hat, eigentlich die Kirche zurückzutreiben. Und ich finde, dadurch ist so ein Internet-Movement rausgekommen, wie Atheism is Unstoppable und so weiter, die gegen diese ganzen zu wörtlich genommenen Religionsgeschichten und Gemeinden da irgendwie interagiert haben. Aber ich denke, dabei sind einfach sehr viele Leute viel zu weit gegangen. Ich kann ja verstehen, dass man das nicht gut findet, wenn die Religion zu ernst genommen wird, aber man sollte doch metaphorisch gemeinte Hintergründe dabei einfach als kulturellen Wertmaßstab begreifen. Es hat aber auch für mich lange gedauert, bis ich so auf diese Art und Weise dahinter gestiegen bin. Ich habe ein ganz, ganz schönes Buch von Tom Woods gelesen. Es ist How Catholic Church Built Western Civilization. Das umfasst einfach so viel, wie man sich kaum vorstellen kann, wie die christliche Kultur einfach das gesamte Abendland geprägt hat, was ohne gar nicht gegangen wäre. Dementsprechend bin ich dem positiv zugesinnt und es ist ja auch umgekehrt von Christen so. Das ist ja nicht so, dass die einem auf einen zukommen und ich habe noch nie einen Atheisten gesehen. Ja, das ist auch nichts Neues mehr. Das kennen die auch seit 20, 30 Jahren.
Ja, ich bin da voll bei dir. Also und ich mag auch Diskussionen mit Christen sehr, also insbesondere wenn die ein bisschen ein bisschen gefestigter sind und dann auch, also ein bisschen aufgeklärter, kann man eigentlich sagen, dass man sagt, ja, darf die Bibel nicht wirklich nehmen, ja, das ist, die wissen selber, dass das irgendwie vor 2000 Jahren geschrieben wurde und dass dann wenn mir dann erzählt wird, ja, das geht halt durch, ja klar, war vielleicht liebe Gott, der irgendwas gemacht hat, aber Menschen haben es aufgenommen, wahrgenommen, die haben es ganz anders interpretiert und hatten gar keine Vorstellung davon und haben das niedergeschrieben, okay. Finde ich, ist eine gute Diskussionsgrundlage, oder. Also, und ich sehe halt auch, ja, ich feiere natürlich Ostern, Weihnachten, das ist, für mich ist das Kulturgut. Und warum, also es gibt für mich nicht einen Alleinanspruch der Christen auf diese Feierlichkeiten, das ist halt Kulturgut. Und ja, ich denke, das gehört irgendwie dazu.
Ja, absolut. Ja, und also jetzt sind wir schon so ein Stück weit über deinen Sprung in oder deinen Fall in den libertären Kaninchenbau gesprochen und so persönlich, du bist Unternehmensberater, ne? Würdest du auch sagen, diese österreichische Schule und der ganze Kram und auch Philosophie und wenn du jetzt Physik studiert hast, das hat dir dabei auch weitergeholfen oder ist es so mehr hobbymäßig gewesen?
Ja, es ist immer. Also ich habe in der Unternehmensberatung vor über 12 Jahren angefangen. Ich habe auch noch ein MBA gemacht und muss sagen, natürlich, gerade wenn du dann nochmal BWL so nebenbei studierst und du hast dann aber schon die ganze österreichische Schule studiert, du bist dann halt derjenige, der immer sagt, das ist totaler Quatsch, was ihr hier erzählt. Gerade auch als Physiker dann beschäftigst du dich mit anderen Themen und rufst dann halt immer wieder rein. Manche Professoren
finden es gut. Also in der Volkswirtschaftslehre ist mir, ja?
Ja, also MBA ist ein Master in Business Administration. Im Wesentlichen ist das so, wenn du schon im Beruf stehst, dass du nochmal so BWL nachstudierst, damit du ein bisschen Ahnung davon hast.
Ja, ich habe ja BWL studiert. Und in BWL würde ich jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, ich dachte halt, das ist Bilanzen lesen und Rechnungswesen, auch, Kostenleistungsrechnung.
Genau, kommt auch mit rein. Ja, ja. Aber heute hast du sich.
Muss man jetzt nicht. Ja, okay. Volkswirtschaftslehrische also, Betrachtung. Keynesianismus. Ja,
genau. Das kommt mit rein. Du hast da so ein paar Sachen dazu, vollkommen richtig. Du hast dann solche Sachen. Ja, wenn es um Diskussionen geht, wie du dich als Unternehmen aufstellst, wenn es vom Staat Subventionen gibt und sowas, das sind schon lustige Diskussionen. Ich denke, das ist, ja, wie heißt dieses Sprichwort, wenn du mit dem Teufel,
wenn du dich mit dem Teufel einlässt,
verändert sich nicht der Teufel. Sondern der Teufel verändert dich, ja. Genau so ist es. Und solche Diskussionen kannst du dann führen. Und natürlich jetzt, ein Teil meines Studiums war, Nachhaltigkeit. Und das ist das einzige Ding, wo ich durchgefallen bin, was ich wiederholen musste. Da hatte ich halt wirklich diametral andere Vorstellungen als der Professor.
Da ging es schon um so ESG-Kriterien und so ein Kram, oder was?
Auch ja, es fing halt schon an irgendwie, dass ich als Physiker, ich habe da andere Einstellungen zu, wenn der Professor da vorne steht und sagt, wir haben noch nie so hohe CO2-Werte in der Atmosphäre gehabt, wie wir heute haben, dann triggert mich sowas, weil ich sage, das ist einfach nicht richtig. Guck dir an, zur Zeit der Dinosaurier, warum waren die Tiere so groß, warum gab es da so viel Flora und Fauna, weil da viel mehr CO2 war. Und dann startest du schon gut in so eine Vorlesung. Weil wenn dann gesagt wird, ja, du hast diesen Runaway-Effekt, ja, das ist ja dann so die Idee, mehr CO2 und alles wird wärmer, dann wird es noch wärmer, noch mehr CO2 und dann bügelt sich das so auf und die Erde verbrennt, ist ja totaler Quatsch. Weil wir hatten das auf der Erde schon deutlich mehr CO2, die Erde ist nicht untergegangen, warum soll sie jetzt untergehen? Und ja, es gibt da halt viele Sachen. Ja, ich habe dann als Physiker am Max-Planck-Institut für Solarforschung Vorlesungen besucht. Und dann lernst du viel über die Sonne an sich und deren Perioden und Zyklen. Und dann denkst du so, na Mensch, erklärt doch aber eigentlich auch ganz nachvollziehbar, warum es hier wärmer wird. Ja, dann sagst du so, Mensch, warum redet da keiner? Und dann kennst du ja auch diesen Butterfly-Effekt wahrscheinlich, dass wenn du so kleine Ausschläge am Anfang hast, dass so ein System komplett unterschiedlich irgendwie enden kann. Bis zum Beispiel Sommerwetter, ja. Du 2 Grad heute Unterschied oder 0,2 Grad können halt in einer Woche irgendwas ausmachen. Und Klima ist halt auch so ein chaotisches System. Es gibt so viele Parameter. Das heißt, wenn du vorne ein bisschen wackelt, sieht das Klima halt die ganzen Klimamodelle irgendwie aus. Und darum finde ich, es ist anmaßend, wenn da jemand daherkommt und sagt, pass auf, ich habe einen Parameter gefunden, den drehe ich jetzt und dann wette ich die ganze Welt. Und das ist ignorant, anmaßend gegenüber der Wissenschaft. Ich finde es nicht gut. Und ich bin ja jetzt nicht der allertiefste Klimawissenschaftler. Weiß Gott, ich habe in meiner Zeit probiert, richtige Wissenschaft zu machen, ohne das abzuwerten. Aber da gibt es sicherlich richtig gute Ansätze. Bloß die Diskussion ist heute so politisiert, dass es, das finde ich nicht gut.
Ich denke, das ist halt auch gewollt. Aber ich bin schon so weit, dass ich tatsächlich sagen würde, die Klimawissenschaft würde ich abwerten. Man kann natürlich sicherlich mit intelligenten Experten und erkenntnisorientierten Experten, wenn sofern es sie denn gibt und sie keine hirnlosen Alarmisten und Apokalyptiker sind, kann man mit ihnen vielleicht einigermaßen gepflegt das Thema angehen. Aber Klimawissenschaft, ja, du hast eigentlich die Hälfte schon gesagt, das ist so eine Huschi-Pfuschi-Wissenschaft und die betreiben so fahrlässig ihre Datensammlung. Es gibt 10.000 Kritikpunkte und es trifft halt ein hardcore emotionalisiertes Thema auf Leute mit einem extrem starken Dunning-Kruger-Effekt, die glauben, wenn sie, die wüssten alles und man merkt es eigentlich immer wieder, dass sie von gar nichts eine Ahnung haben. Es kommt sofort diese, ja, 97% aller Wissenschaftler sagen, es ist ein Autoritätsargument, das hat mit realer Wissenschaft gar nichts zu tun. Es ist sehr wild. Was sagst du gerne, wenn du so überzeugten Klimawandel-Apokalyptikern begegnest? Hast du ein Totschlag-Ding, was du ganz schnell runterbeten kannst, womit du die Leute quasi mundtot machst?
Ja, es gab, man kann dieses Argument anziehen. Ich weiß nicht mehr, welche Konferenz das war, aber vor 100 Jahren haben auch Wissenschaftler darüber abgestimmt, ob die allgemeine Relativitätstheorie richtig ist oder nicht. Und da haben sich auch über 90% der Physiker dafür entschieden, dass das Quatsch ist und nicht sein kann. Heute wissen wir, dass die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein relativ viel erklärt in der Welt. Das heißt, Mehrheiten sind, weiß Gott, nicht das, worauf man hören sollte. Und das ist dann, es ist auch ein praxeologisches Argument, meiner Meinung nach. Du beißt ja nicht die Hand, die dich füttert. Wer finanziert denn die ganze Wissenschaft? Ganz viel ist über irgendwelche Fördertöpfe, kommt direkt vom Staat. Es gibt ganze Seminare darüber, wie ich diese Staatsknete abgreife als Wissenschaftler. So, und wenn da halt Kohle ausgeschrieben ist, dafür weise nach, welchen Einfluss irgendwie der Klimawandel auf das Fortpflanzungsverhalten von irgendwelchen Kröten im Sauerland hat, ja gut, dann findet sich da halt jemand, der da einen Antrag draufschreibt und die Kohle abzieht. Und dann ist das so ein selbstverstärkender Effekt. Also warum sind da so viele Leute? Ja, weil die Kritiker, die haben gar nicht das Geld, Forschung zu betreiben und dagegen zu argumentieren und werden halt rausselektiert.
Ich bin zwar ganz bei dir, mein Problem an der Sache ist, dass ich so stark auf der Gegenseite stehe, weil ich halt ein Meme-Telegram-Account habe, der keine wissenschaftliche oder akademische Bedeutung hat. Und da sind halt nur Aluhutträger drin und die halten das für das einzige Argument. Und das Problem ist so ein bisschen, es ist eigentlich, wenn du recht hast, ist egal, woher dein Geld kommt. Es kann ja theoretisch Leute geben, die beim Staat arbeiten und sinnvolle Arbeit machen. Das ist gerade in den Sozialwissenschaften nicht besonders häufig, wie du gesagt hast, wer's Brot ich esse, das Lied ich singe. Aber das gilt erst, wenn man bereits vermutet, dass hier fahrlässig irgendwie Schindluder betrieben wird in der Wissenschaft. Und das ist aber leider nicht das, womit man Flacherdler abholt, die sich bei mir in Kommentaren rumschieben, weil die sind dann der Meinung, sowieso alles ist grundsätzlich gelogen und die NASA hat noch nie irgendetwas Sinnvolles gemacht. Und da bin ich wieder, wow, du gehst aber, oh, du sollst die rote Pille, eine davon nehmen und nicht das Fass runterschlucken.
Genau, ja, egal was du nimmst, nimm mehr oder weniger davon, ja.
Ja.
Nee, ist vollkommen richtig. Also wichtig ist, also eine Sache, die mir halt besonders übel aufstößt, ist dabei, dass das so ein Vorbereitungsargument ist. Weil ich sage, die Welt geht unter, wenn wir nicht CO2 reduzieren. So, und in dem Moment sagst du ja implizit, jetzt braucht es jemanden, der das auch sicherstellt, dass die Welt nicht untergeht. Und wer ist derjenige?
Ja.
Oh, so, zack. Und dann sind wir nämlich an der Stelle, wo wir sagen, das sind alles, also da wird Sozialismus vorbereitet, der dann gesagt wird, wenn wir jetzt nicht einen Weltsozialismus etablieren, dann geht die ganze Welt unter. Und das halt auf Fakten, die nicht gesichert sind. Und sogar wenn es so wäre, müsste man sich ja die Frage stellen, wenn wir wüssten, da rast ein Asteroid auf die Erde zu und wenn wir jetzt nicht alle zusammen einen Weltsozialismus bauen, um den aufzuhalten, wäre es dann gerechtfertigt, alle Menschen zu versklaven? Ich sage weiterhin nein, weil es gegen die Natur des Menschen geht. Und das heißt, egal, ob der Klimawandel richtig ist oder nicht, ich habe da halt meine Meinung zu, heißt ja nicht, dass ich recht habe, weil als Wissenschaftler habe ich gelernt, dass man natürlich keine hundertprozentige Deutungshoheit haben kann. Trotzdem sage ich, egal wie die Geschichte ist, es gibt nicht das Recht, dass ich sage, ich zwinge die Menschen da jetzt klimaneutral durch die Gegend zu rennen.
Ja, klimaneutral finde ich sowieso ein erfundenes Wort. Es ist eine Absurdität gar nicht zu überbieten. Genau. Es ist klimaneutral. Was zum Teufel soll das bedeuten? Weiß wahrscheinlich noch nicht mal jemand. Aber bevor wir uns noch eine halbe Stunde zum Klimawandel aufhalten, vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen. Wie bist du denn letztendlich bei den Libertären gelandet? Also bei der Partei jetzt.
Ja, das ist eigentlich auch ein stringenter Weg. Ja, ich bin damals dann, als die FDP das erste Mal mit den Grünen Koalitionsverhandlungen aufgenommen hat, habe ich gesagt, das hat nichts mehr mit Liberalismus zu tun. Und der libertäre Flügel ist damals auch schon so schwach geworden innerhalb der FDP, dass sich dort auch keine,
nicht verbündeten. Auf Bundesebene oder auf Landesebene?
Ich habe im Land Niedersachsen, war ich in so einem Fachausschuss mit dabei, habe ich immer mal wieder so Unternehmen besucht und so Hochschulen, da bist du mit Professoren in die Unternehmen gegangen, hast dir das mal angeschaut. Mhm. Das fand ich immer sehr spannend. Ansonsten habe ich auf Stadtebene in Göttingen ein bisschen Lokalpolitik mitgemacht. Genau, aber du lernst ja dann die Leute kennen, auch die in der FDP sind, und du merkst dann einfach, es gibt da keinen mehr in deiner Bubble. Die Leute denken einfach anders. Und das Thema mit den Grünen war dann so das Letzte, das ich gesagt habe, das hat mit Liberalismus im eigentlichen Sinne gar nichts mehr zu tun. Auch nicht das, was mal irgendwie vor 200, 300 Jahren die Leute darunter verstanden haben. Und dann bin ich halt ausgetreten und bin dann natürlich relativ schnell wieder aktiv geworden und bin dann halt in die PDV eingetreten damals. Hab da noch nicht viel gemacht, weil ich war dann schon arbeiten und die Arbeit bindet halt auch enorm Zeit an. Bin dann aber innerhalb der PDV irgendwann, lernst dann auch Leute kennen, unterhält sich ein bisschen, hast dann gemerkt, okay, wisst ihr Jungs, wir haben einfach ein bisschen andere Vorstellungen, wie man so sowas aufbauen sollte, wie so ein Branding aussehen sollte, wie man Leute erreicht. Und der Florian und ich sind dann damals auch im Bundesvorstand gewesen bei der PDV, haben dann ein Konzept ausgearbeitet und gesagt, passt mal auf, lass uns doch mal probieren, hier nochmal so einen Neustart zu machen. Und dann gab es halt einfach Meinungsverschiedenheiten darüber, wie so eine Zukunft zu gestalten ist, ja, oder wie sowas funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn da so ein Missverständnis darüber ist, wie man sowas voranbringen kann, dann machen wir es halt alleine oder dann probieren wir es halt neu aufzusetzen. Und dann sind wir damals halt mit ein paar Leuten ausgetreten und haben gesagt, okay, wir machen das so. Und dann ist unsere Partei daraus gegründet worden mit den Konzepten im Wesentlichen, die wir so im Kopf hatten, wie man den Libertarismus und das Volk bringt. Und unser Ansatz ist ja immer, wir sehen uns ja jetzt nicht als, also wir sehen uns ja nicht als Partei oder Politiker. Wir wollen Antipolitik sein. Wir wollen Politik sein, um Politik abzuschaffen. Und ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig, immer für Libertäre zu sagen, Mensch, das ist eine libertäre Partei, was soll das? Das ist ja total irrsinnig. Aber wir haben uns gesagt, die libertäre Bewegung baut auf ganz viele Bausteine auf. Und einer muss halt auch diese politische sein. Und deswegen besetzen wir den. Und natürlich, ich weiß alle Vorurteile, aber wir sehen uns halt als einen Teil der Bewegung. Wir sehen uns als den Teil der Bewegung, wo man ein Kreuz machen kann. Genau, und haben aber auch sehr klare Vorstellungen davon, was wir gerne machen würden, ja. Von den Staat halt so weit zurückdrängen, wie es nur irgendwie möglich ist.
Ja, es ist, finde ich, ein leidiges Thema, weil wenn, es sind halt Zehntausende von Etatisten da draußen, die libertäre Vorstellungen wenig bis gar nicht kennen, die aber die Vorstellung haben, ja, dieses Kreuz auf meinen Zettel zu machen, das ist nicht nur in Stein gemeißelt, das ist wie Gottes Werk, das muss so sein, das kann nicht anders laufen. Und dadurch kommt diese Vorstellung, ja, die libertäre Bewegung ist doch komplett irrelevant, weil die ja parteipolitisch nichts reißt, weil sie keine Mehrheit hat und so weiter und so fort. Und immer, wenn ich das höre, denke ich so, die haben noch nie einem libertären Punkt zugehört. Das macht mich immer wahnsinnig, weil ich denke auch, bei Javier Milei, der jetzt Präsident geworden ist, ist für mich der deutlich wichtigere Aspekt, dass er permanent im Fernsehen sitzt und die Message rausbringt. Und ich finde, die muss halt einfach da sein. Und das ist das, was mir persönlich wichtig ist. Und ich habe auch, ich meine, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich nicht sonderlich begeistert von Demokratie, Wählen oder Parteien bin. Habe einfach nur die Vorstellung, ich möchte eine bestimmte Message propagieren und dafür ist mir einfach wichtig, dass die da sind, weil es gibt ja auch genügend Leute, die nicht im Internet, auf Social Media den lieben langen Tag verbringen und sich dort alles ansehen, sondern halt eben auch 80-jährige Rentner, die eine Telefonnummer auf einer Wahlplakat sehen und dann vielleicht dort anrufen, um sich über irgendetwas zu informieren. Und das müssen Menschen auf alle unterschiedlichen Art und Weisen wahrnehmen und dazu angesprochen werden. Es kann natürlich auch wieder sagen, die meisten Leute machen dann immer so einen starken Druck und sagen, ja, aber wir haben jetzt große Probleme und jetzt ist es ganz wichtig. Und auf einmal ist jede Wahl die wichtigste Wahl aller Zeiten, ne? Als ob sich die Welt nicht mehr weiter dreht und deswegen müssen jetzt alle die oder jene wählen. Und irgendwann muss man halt was aufbauen. Ich will da eigentlich kein großes leidiges Thema draus machen, aber ich hoffe, es gibt jetzt auch kein böses Blut zwischen PDV und den Libertären, sondern Nein. Es war einfach quasi ein Fork.
Ja, ich würde es auch so als Fork sehen, ja. Also man merkt einfach, man kommt da nicht zusammen. So, es heißt ja auch nicht, dass es auf ewig alles kaputt oder zertreten ist. Wir sind da immer gesprächsoffen gewesen, grüßen uns weiterhin und
ja, so habe ich es auch bisher wahrgenommen. Letztes Jahr im Ferngespräch hatte ich Dirk Hesse und er war auch mehrfach im Stream und er hat auch nur so gemeint, und hier, was die Libertären angeht, so ich habe wirklich mehr als genügend Scheiß mit Politik und Parteistress zu tun. Und das allerletzte, worauf ich Bock habe, ist, mich noch mit einer anderen libertären Partei zu streiten.
Ja. Also, das ist schon so.
Also auch wenn es aktuell vielleicht in den Sternen steht, aber besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass ihr im Zweifelsfall für eine Bundestagswahl 2029 auch wieder zurückfusioniert oder sowas in der Art?
Es ist ein Zukunftsszenario. Worauf, also uns ist ja wichtig, du hast jetzt zwei, drei interessante Punkte angesprochen. Der erste Punkt, bloß um nochmal kurz den Faden aufzunehmen, genau, ich weiß auch nicht, ob Politik der Weg ist, um den Libertarismus voranzubringen. Ja, vielleicht ist es auch ein Kollaps der EU und des Staates, ja, und dann bildet sich von daraus was. Aber vielleicht ist es wie in Argentinien, halt doch die Politik. Und das heißt, man muss auf mehreren Feldern gut besetzt sein.
Selbst wenn, das ist kein Widerspruch, wenn es EU-Zusammenbruch und so weiter gibt, dann muss es nichtsdestotrotz Stimmen geben, die sagen so, wir sind da und ihr könnt zu uns kommen und wir haben die Vorschläge davon, wie es sein sollte.
Also, genau. Ja. Und dann sind wir ja auch ganz hart so, oder was heißt ganz hart so, wir sind fest davon überzeugt, dass Richtung Freiheit, da gibt es halt viele Wege, ja, und wir würden halt jeden Weg unterstützen, der nur einen Schritt weit in Richtung Freiheit geht. Das heißt, wenn es darum geht, würden wir mit der PDV was zusammen machen, ja klar, warum nicht? Die Form und wie man das gestaltet, das muss natürlich dann ausdiskutiert werden. Aber es gibt so viele auch konservative Parteien. Wenn man einfach mal die Themen übereinander legt, merkt man, dass man wahrscheinlich 80% des Weges zusammengehen kann. Und was mir wichtig ist, ist, ich bin halt nicht kompromissbereit. Ja, als Libertärer magst du keine Kompromisse. Es ist nicht so, dass du sagst, ich nehme hier ein bisschen, dafür machen wir Steuern höher. Das ist Quatsch. Aber du kannst halt sagen, wenn wir beide zusammen gegen für Drogenlegalisierung sind, für freies Waffenrecht, für niedrige Steuern, ja, gut, Konservative streichen zwei von den drei Punkten. Aber dann bleibst du halt bei den niedrigeren Steuern und sagst, okay, dann lass uns doch darauf fokussieren.
Genau. Und ja, gerade das mit der Marihuana-Legalisierung, da muss ich immer an Ron Paul denken, weil der das einfach mal so gekontert, dass er gesagt hat, er ist ja Republikaner und damit eben ein Teil der Konservativen und steht dann in konservativen Publikum. Ja, du möchtest doch Marihuana legalisieren. Nein, ich möchte nicht Marihuana legalisieren. Ich bin einfach für Freiheit. Das ist dein Körper. Ich habe dir nicht da rein zu bestimmen. Die Art und Weise, wie er es ausgedrückt hat, fand ich immer recht ansprechend. So kam er bei Konservativen dann auch rüber, aber halt eben als überzeugter Libertärer. Aber
Ron Paul ist übrigens wirklich genial. Ich mag den seine Bücher, ich mag den zuhören. Und wenn es nochmal irgendwann die Möglichkeit gibt, würde ich den super gerne auch nochmal persönlich kennenlernen. Der ist wirklich klasse, was der so in seinem Leben gemacht hat.
Also als er 2008 und 12 Präsidentschaftskandidat war und daraufhin diese krasse Ron Paul-Bewegung überhaupt erst gestartet hat, muss ich gestehen, hatte ich ihn gar nicht so stark auf dem Schirm. War das für dich schon ein Einfallstor? Hast du das schon mit Jubel mitgekriegt? Weil für mich war das noch vor meiner Zeit.
Genau, war ja, ich sag ja, es war so 2012, 13. Das war ja dann, wie hieß denn diese Graswurzelbewegung da, die dann jeder gesagt hat, boah, die Rechten und die Nazis da in Amerika legen los.
Die Alt-Right?
Ja, wie war denn das?
Boston Tea Party?
Ja, Boston Tea Party ist 300 Jahre früher her.
Aber ja, aber es gab nochmal eine Revival oder sowas.
Ja, genau. Und die hatte Ron Paul, wenn ich mich nicht doof, mit angeschoben, weil er dann auf Universitäten Vorlesungen gehalten hat und gesagt hat, Mensch, wir brauchen wieder eine Kraft zu bewegen. Die Leute müssen von unten wieder nach oben kommen und nicht die Alpha-Tiere, die irgendwo sitzen. Und Tea Party, genau, diese Tea Party Movement. Da gab es doch dann noch ein paar Politiker, die da in der Tea Party Movement drin waren. Ich weiß nicht, ob die dann auch nicht gekapert wurden, aber ursprünglich ist das auch sehr libertär gestartet. Und das war so parallel die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit libertären Ideen auseinanderzusetzen.
Mir macht das jetzt Spaß, weil du wahnsinnig viel gelesen hast und ich mich deshalb mit dir in alle möglichen Richtungen austauschen kann. Ich will aber auch Zuschauer nicht überfordern. Aber hast du da so ein, also wenn du schon in einer Partei bist, dann gehe ich halt auch davon aus, für dich ist jetzt eher dieser Weg ein, sage ich mal, potenzieller, weil du hast ja schon mit Vorsicht ausgedrückt, wenn es funktioniert wie in Argentinien mit Javier Milei, dass das in die Politik geht, dann soll es so sein. Und wenn nicht, dann sind wir eben ein Auffangbecken, wie auch immer sich das gestaltet. Aber ich versuche mal so vorsichtig daraus zu schließen, so diesen agoristischen, gegenökonomischen Weg, der tritt für dich eher ein bisschen in den Hintergrund. Also wahrscheinlich wirst du jetzt nicht offen dagegen opponieren, aber du sagst, das ist wahrscheinlich nicht die einzige Lösung, die schließt manchmal Politik so ein bisschen aus, ne?
Ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber was mir noch gerade so im Kopf schwebt, ist, dass natürlich du als Politiker oder wenn du eine Partei hast und du kriegst ein bisschen Reichweite, ja, du musst ja gar nicht im Parlament die Mehrheiten haben und alles umschubsen. Aber sobald der Libertarismus stark genug ist, dass du auch parteipolitisch einfach ja deine Flagge da reinhämmern kannst, dann müssen andere Parteien sich zu deinen Statements outen und sagen, da bin ich dafür oder da bin ich dagegen. Genauso wie es jetzt bei der AfD passiert, ja. Die machen Statements und so sehr es auch der Öffentlich-Rechtliche ignorieren will oder, aber Parteien werden gezwungen, Pro- oder Kontrastellungen einzunehmen. Und wenn du jetzt erstmal libertäre Ideen stark genug machst, dann musst du auch irgendwann dazu eine Parteistellung nehmen und sagen, sehe ich auch so, ich bin für Freiheit oder sehe ich nicht so, ich bin gegen Freiheit. Und das ist eigentlich so, damit kann man Parteien vor sich hertreiben. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ach so, und falls ich es noch nicht gesagt habe, wir sind ja die einzige Partei auch wahrscheinlich in der ganzen Welt, die per Satzung stehen hat, dass sie kein Raubgeld annimmt. Also wir nehmen keine Parteifinanzierung an und wir lehnen auch jegliche Form von Diäten für Abgeordnete ab, falls wir sie haben sollten.
Mhm. Was mir einfach bei den Libertären so schwer auffällt und so wird es permanent auf Twitter propagiert, ist, dass halt eben diese Kompromisslosigkeit da ist. Und das ist das, was ich sehr schätze, denn viele Leute ergeben sich andauernd in Fantasien über noch die 15. Parteineugründung und sie alle machen immer wieder dieselben Fehler, nämlich es ist buchstäblich alles dasselbe. Es ist egal, von wem wir sprechen, von der Werteunion, von der jetzt bald wahrscheinlich neu kommenden Frauke Petri-Partei, die Bündnis Deutschland, die Basis, es ist kackegal, wovon wir reden. Die machen eine Liste mit lauter Punkten und wir sind jetzt endlich für die Armen und da wird endlich mal konkret was gemacht und wir sind für Fairness. Und so von den Punkten 1 bis 8 denkst du so, okay, es sind rein libertäre Punkte und dann kommt die Umverteilung rein und denkst du, okay, jetzt seid ihr ununterscheidbar von allen anderen etatistischen Parteien. Und es sehe ich einfach jedes Mal und die Leute wollen sich auch alle gerne ein bisschen links davon von der Mitte positionieren, was auch immer das bedeutet, aber ich sehe da einfach Hopfen und Malz verloren und deswegen bin ich halt auch relativ enthusiastisch, was die Libertären angeht, vollkommen ungeachtet von einem eigenen Wahlergebnis, sondern einfach, dass diese kompromisslose Formulierung dabei ist. Ich finde einfach wichtig, dass das nach außen gerät. Mache ich natürlich auch selbst dauernd, aber wenn das Ganze mit einem konkreten sag ich mal, Markennamen verbunden ist. Das ist das, was ich schätze.
Danke, ja. Also ich weiß, wir hatten keinen leichten Start, weil gerade als wir uns mit die Libertären gegründet haben, haben uns alle angeguckt und gesagt, meine Fresse, das ist aber meine Meinung hier. Also uns ist wichtig, es steht ja auch freiheitlich aus Prinzip. Uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Prinzipien maximal nach oben gehalten werden. Deswegen, wir sind im Wesentlichen auch wirklich Kernlibertäre, die Partei vorantreiben. Uns ist wichtig, dass auch nicht jeder quasi wir haben ein zweistufiges System. Und wir schätzen schon sehr, dass die Leute, die uns unterstützen, dann quasi auch einen Beitrag leisten und halt auch libertär sind. Weil genau das, was du sagst, wesentlich ist. Unser Unique Selling Point ist halt quasi dieser klassisch libertäre Gedanke. Und wie du sagst, ich meine, das fing damals schon an mit der Piratenpartei. Ja, die hatten auch gute Ideen. Da waren auch sehr starke libertäre Ideen dabei. Dann die Basis mit ihrer Corona-Kritik. Auch sehr starke libertäre Ideen. Aber wie lange hat es gedauert, bis die alle umgefallen sind? Also ich gebe dir da vollkommen recht. Und deswegen genau, einer der wesentlichen Punkte, dass wir probieren und uns auch immer wieder nachjustieren. Und das ist gar nicht so leicht, weil es gibt auch im Libertarismus durchaus Streitthemen, wo Libertäre auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterschiedliche Argumente, auch libertäre Argumente ins Feld führen. Und dann dauert es nicht lange, bis der eine dem anderen Etatismus vorwirft.
Ja, aber ich kenne das wahrscheinlich auch aus politischen Dingen als aus persönlichen Gesprächen einfach. Ein ganz krasses Thema ist natürlich immer die Abtreibung. Kann man definitiv in beide Richtungen argumentieren. Aber oder ich weiß nicht, es gibt auch viele Sachen, die sind, finde ich, eher so ein Randthema. Organhandel ist jetzt nichts, was den Dauerdiskurs betreibt, aber es ist halt interessant, darüber zu philosophieren.
Genau, ist ein spannender Punkt, weil wenn wir so mit anderen Parteien auch reden oder so mit Leuten, solche Nebensachen werden dann vorgeholt, Organhandel zum Beispiel, und dann so, boah, ja, Jungs, lasst uns doch mal erstmal einen Konsens finden, bevor wir über sowas nachdenken. Ja.
Aber es ist halt irgendwie krass und genau das macht mir in der libertären Szene auch Spaß, weil wir sind halt einfach keine Autoritären, denen man sowas vorgibt und dann sagt, also das hier ist unsere Parteimeinung und so haben wir das zu machen. Und es ist einfach willkürlich nach Kriterien ausgewählt, weil bei uns sind, bei den Libertären ist ja jeder gefühlt so ein Autist und der hat die richtige Meinung und er argumentiert ewig und drei Tage lang in eine Richtung, aber so kommt man eben zu freien Marktwirtschaft Ergebnissen. Ja. Und ich habe das wie oft erlebt. Da sitzt er auf einmal da und jemand ist 22 und seit einem halben Jahr ein Libertärer und auf einmal diskutiert man über irgendwelche komplexen Sachverhalte, lässt den Staat komplett raus, aber man kommt zu einem Ergebnis, genau, von dem man das vorher nicht damit gerechnet hat. Und das ist das, wo ich mir denke, wenn die Leute mit Demokratie argumentieren, dann ist das, was sie eigentlich meinen. Und das, was wir tatsächlich als Demokratie haben, das hat mit Demokratie eigentlich ziemlich wenig zu tun, sondern das hat dann mit Kreuzen auf dem Zettel malen zu tun. Und dann kommt der autoritäre Herrscher, mein Lieblingsherrscher an die Macht. Das finde ich ziemlich wenig demokratisch.
Aber was du gerade sagst, dieses Gehirnjogging, das ist das, was ich auch sehr mag, ja. Einfach mal unabhängig zu philosophieren, so, wie würde es sich gestalten, man ist ja selber nicht der Allwissende, ja. Kommt immer an, ich meine, klar, das Argument, wer baut dann die Straßen, kennt jeder. Aber die wollen, so Etatisten wollen auf alles eine Antwort haben. Und es gibt halt unterschiedliche Ideen, ja. Ich weiß nicht, Oliver Janich, ja, man kann von ihm halten, was man möchte, hat aber dazu auch gute Bücher geschrieben und hat pragmatische Bücher geschrieben, wie könnte so eine Welt aussehen. Habe ich gerne gelesen, fand ich gut.
Sicher, ohne Staat empfehle ich als eine absolute Standardorientierung dazu, wie es komplett ohne Staat funktionieren könnte. Ist immer wieder gut. Ja.
Ist ein super Buch. Und diese Diskussion, das ist ja das, die einen noch vorantreiben. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ja. Du kannst niemanden beschallen und dann sagen, ich habe das bessere Argument. Das wird der eh nicht schlucken. Erst wenn der sich abends hinlegt ins Bett und dann drüber nachdenkt und sagt, Mensch, dann kannst du anfangen, Hebel zu drehen. Und das merke ich ja auch bei mir. Ich werde auch nicht in der Diskussion sagen, hinterher, komm, hast komplett recht, alles, was ich bisher gedacht habe, ist verkehrt, das habe ich noch nie gemacht. Das muss selber kommen. Und ja.
Ich bin ganz bei dir, und ich habe das auch immer wieder so gesagt, genau so, wie du es auch gerade gesagt hast, in der Diskussion ändert doch sowieso niemand seine Meinung und die meisten Leute sind ja auch zu stolz, um dann zwei Wochen später, wenn sie drüber nachgedacht haben, zurückzukommen und zu sagen, hey, du, ich habe mich
geirrt, ja,
du hast voll den richtigen Punkt, das begegnen wir aber inzwischen immer häufiger und das widerlegt meine eigene Aussage, also da kommen tatsächlich immer wieder Leute auf einen zu und sagen so, du hast einen Punkt gemacht, der hat mich nicht losgelassen und jetzt bin ich angefixt, das passiert tatsächlich häufiger, dass mir die Leute das sagen. Das ist natürlich ein unfassbarer Ego-Boost, aber es ist auch schön, dass man merkt, ich bin auf was gestoßen und ich habe hier recht und ich finde einfach, jedes Gegenargument ist so an den Haaren herbeigezogen. Es sind immer nur ein paar sehr zusammenhanglose Strohmänner von wegen, du bist ja sowieso ein Utopist. Und das ist nicht mal eine Vorstellung davon, was an deinen Vorschlägen utopisch sein soll. Aber ja, würdest du dir vorstellen, was hoffst du und was befürchtest du, wie so die Zukunft aussehen kann, jetzt besonders natürlich im Hinblick auf 2029, unter der Voraussetzung, dass die Wahlen jetzt regulär so weitergehen, dass die Bundesregierung 4 Jahre macht und es nicht zu einem vorzeitigen Ende kommt. Was würdest du nicht unbedingt realistischerweise annehmen, sondern eher, was würdest du dir erträumen und was würdest du sagen, wäre sozusagen deine schlimmste Befürchtung, wo es hingeht?
Genau, also ich bin ja eigentlich immer Optimist. Ich weiß nicht, ich habe eine grundoptimistische Einstellung. Ich habe eine positive Einstellung zu den Menschen. Ja, ich glaube, es ist genau umgedreht. Die Sozialisten denken immer, der Mensch ist so doll böse, deswegen muss man die genau sagen, wohin. Und deswegen glaube ich, egal wie schlimm es in Deutschland kommt, das geht wieder bergauf. Ja, also wenn ich meine Großeltern reden habe, hören, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, irgendwann davon sind wir ja auch meilenweit entfernt. Wir sind auch meilenweit davon entfernt, wie Argentinien aktuell noch aussieht. Das heißt, ich denke, egal wie schlimm es kommt, den Tag später geht die Sonne wieder auf und dann geht's weiter. Und vielleicht hat man was daraus gelernt und dann geht's besser. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen, auch wenn es hier wirklich zum totalen Kollaps kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das kommt. Also ich glaube, dieses System hält nicht mehr lange. Also gerade, wenn ich dieses System meine, insbesondere Renten-, Sozialversicherungssystem, sowas kann, das kann nicht so ewig weitergehen. Und für die nächste Wahl, natürlich das Optimum ist natürlich, dass wir die Möglichkeit haben, wenigstens ein, zwei Libertäre mal im Bundestag zu präsentieren. Und das wäre ja auch sehr, sehr schön, wenn du dir vorstellst, du ziehst dir, also ich würde ja selber sagen, pass auf, ich ziehe mir eine Lederjacke an und dann bumpe ich mir überall meine Sponsoren dran, die mir die Möglichkeit geben, da was zu erzählen. Und dann,
wenn du dann ans Mikrofon, Formel 1, ja.
Und dann setzt du dir einen Hut auf und schreibst drauf, hier könnte ihre Werbung stehen.
Ja, großartig, würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Wir haben es ja jetzt schon gehabt, dass im Bundestag schon Steuern sind, Raub gefallen sind. Aber,
ja, genau, richtig. Ja. Oder du stehst dann da vorne und sagst an, diese Rede wird Ihnen von Garagentor, Müller und Heinzen präsentiert. So fängst du dann an. Würde ich lustig finden.
Auf jeden Fall.
Aber du hättest dann die Möglichkeit, da ein bisschen was zu erzählen. Also man muss ja auch sagen, klar, ich denke ja in mehreren Dimensionen. Ich glaube nicht, dass du die Kohle brauchst, die ein Politiker braucht, um in den Bundestag zu gehen. Du würdest wahrscheinlich mit dem Viertel auch klarkommen. Du würdest auch Leute finden, die dich ein bisschen sponsoren. Also ich glaube, es ist durchaus realistisch zu sagen, du brauchst die Staatsknete nicht. Und das andere, es wäre halt genial, wenn du ein, zwei Leute hättest, die wirklich immer wieder den Mund aufmachen können und auch im Bundestag mal den Spiegel vorhalten können und sagen können, so sieht es eigentlich aus. Genau, aber realistisch, ist das realistisch? Ja, nicht. Also wenn ich da ehrlich bin, zu mir selbst wahrscheinlich nicht, aber das ist auch nie unser Anspruch gewesen. Unser Anspruch war immer, den Libertarismus voranbringen in seiner Bewegung und da einen kleinen Baustein zu sein. Das heißt, realistisch, was ich realistisch halte, ist, dass 29 einfach die AfD, wenn sie nicht verboten wird, dort vielleicht sogar eine absolute Mehrheit stemmt. Und das liegt einfach nicht daran, dass jetzt die AfD die besten Ideen hat, es liegt einfach daran, dass sie so ausgegrenzt wird und als einzige Oppositionspartei wahrgenommen wird. Das halte ich, glaube ich, für kein unrealistisches Szenario.
Die absolute, meinst du wirklich 51% oder meinst du so ein
CDU? Brauchen ja nur 44 oder so wahrscheinlich.
Oder so, ja, das okay.
Also überleg mal, wie stark die im Steigen sind und wie stark die anderen im Fallen sind. Jetzt machen die, du sagst ja 29, machen 4 Jahre dieses Theater jetzt noch weiter.
Ja.
Boah, wie schlimm müssen die Leute mit einem Klammerbeutel gepudert sein, dass sie das dann immer noch nicht begriffen haben. Also nicht, dass ich sage, dass damit heile Welt ist. Nein, ich sage, die Leute, ja, wie hast du ja vorhin auch gesagt, die meisten denken, ich mache mein Kreuz und entscheide damit für die Zukunft und denken dann halt, was kann ich machen, was ist pragmatisch sinnvoll. Und daher denke ich, aber es kann auch ganz anders kommen. Also will es nicht komplett ausschließen. Das Liebste wäre mir natürlich, dass es auch noch andere Parteien schaffen, die liberaler eingestellt sind noch. Reinzukommen in den Bundestag und nicht zu diesem Altparteienkartell gehören, mehr oder weniger.
Für mich wäre es sogar so, weil das Altparteienkartell hat in vielerlei Hinsicht und zu vielen Themen schon überhaupt keine einheitliche Meinung mehr. Wenn sich der Wind dreht, dann dreht sich die Partei und zwar komplett und das kann auch bei den Grünen klappen. Wir haben 2025, so viel kranker Scheiß passiert, ich kann mir vorstellen, dass die Grünen eine 180-Grad-Wende machen und morgen für Atomkraft sind. Das stünde gegen alles, wofür sie jemals gestanden haben, aber wir leben in so verrückten Zeiten, ich kann mir das vorstellen. Und das ist so etwas, das haben wieder Leute, denke ich, nicht auf dem Schirm, die Libertarismus als eine Parteifunktion sehen. Das wäre es für mich auch. Also es ist mir egal, Hauptsache es geht in die richtige Richtung. Und wenn die Linken für die Auflösung der NATO und gegen jede Außenpolitik sind, dann bin ich da auf der Seite der Linken. Das stört mich überhaupt nicht. So, ich sag das auch gerne. Ich würde auch mit jedem reden. Das Problem ist, mit den Linken kann man meistens nicht so gut reden.
Ist aber wahrscheinlich nicht so nicht so leicht, ja.
Und bei der AfD ist es für mich halt umgekehrt so, ich sehe die jetzt so stark ins Abseits gedrängt, dass sie natürlich der Underdog sind, dass sie so einen Vertrauensvorschuss bekommen, so, weil alle anderen bauen ja Scheiße, aber ich sehe die so schnell, wenn die an der Macht sind, dass die alles aufgeben, wofür sie jemals Rückgrat bewiesen hatten und dass sie einem komplett in den Rücken fallen und deswegen, da ist es für mich auch zu problematisch, ich traue denen nicht.
Ist schwierig, es ist, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube nicht, dass die AfD der Heilsbringer ist. Wenn sie an die Macht kommen würde und sie würden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, ja.
Damit wäre viel gewonnen, ja.
Damit wäre viel gewonnen. Dann könnten einfach mal wieder ordentliche Meinungen auch publik werden und dann genau den Finger da reinhalten und sagen, Jungs, das, was ihr macht, ist komplett gegen allem, was ihr vorher gesagt habt. Man weiß es nicht. Ist es eine Hoffnung? Ja. Für viele ist es wahrscheinlich eine Hoffnung. Und so wie du das sagst, das sind auch alles Menschen. Und man muss genau wieder da sehen, was haben die für ein Interesse? Wenn die einmal im Bundestag sind, haben die das Interesse, im Bundestag zu bleiben. Und die werden jetzt blau vom Himmel versprechen, dass sie da bleiben können.
Das denke ich auch. Und bei dem, wie du eben gesagt hast, die Welt dreht sich sowieso weiter. Ich bin Berufsoptimist. Selbst wenn wir jetzt noch 20 Jahre vor uns hinkriechen in unserem Dreiviertelsozialismus und es wird alles furchtbar bleiben, irgendwann wird es doch besser. Gerade beim ÖRR ist es so eine Sache, naja, die Leute, die jetzt noch fernsehen, die sterben halt auch einfach irgendwann aus. Dass der ÖRR es noch 20 Jahre macht, ist doch einfach unrealistisch, oder?
Ja, das ist so dieses Argument, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand meinte in der Vergangenheit mal, die bessere Idee setzt sich nicht dadurch durch, dass sie die bessere Idee ist, sondern dass ihre Kritiker aussterben.
Ja, ich habe das erst die Tage gelesen. Ich weiß nicht mehr, von wem es kommt. Da komme ich jetzt leider nicht drauf. Ja. Das wäre jetzt zu schlimm. Aber habe ich auch erst gelesen, ja.
Es könnte sein, dass es so gar von Galilei oder sowas ist. Also es ist, glaube ich, schon ein uraltes Sprichwort oder Saying. Bin da nicht ganz sicher, wo genau das ist. Aber an sowas muss ich immer denken bei solchen Sachen. Weil die junge Generation, diejenigen, die kritisch oder aufgeklärter denken, die machen ihre eigenen Erfahrungen und folgen dann nicht mehr diesem alten Muff, sondern hängen sich dann halt an modernere oder leicht oder verständlichere, aufgeklärtere Ideen. Das ist ja meine Hoffnung. Darum denke ich ja auch, wir müssen quasi in diese Aufklärung 2.0 reinkommen. Und die Menschen müssen wieder verstehen, dass sie quasi versklavt sind oder unmündig sind.
Hast du viel Hoffnung in die Jugend? Ich bin da tatsächlich optimistisch, muss ich gestehen. Die Leute, die erst so an der 20 kratzen, bei denen habe ich ein sehr, sehr positives Gefühl. Ganz im Gegensatz zu dem, wie ich mich vergleiche, ich bin jetzt 36, im Vergleich, wie ich mich vor 10 Jahren gesehen habe. Da habe ich mich für viel dümmer gehalten und was mir heute ab und zu begegnet, da denke ich mir so, diese Leute sind desillusioniert, die wissen, sie bekommen nie wieder eine Rente, eine staatliche Rente und die haben keine Lust mehr auf den ganzen Quatsch. Die wollen sich nicht mehr verarschen lassen. 3/4 von den Leuten, die mir begegnen, die denken nur noch übers Auswandern nach, so die, da ist vorbei. Die machen sich doch keinen großartigen Kopf mehr drum.
Ja, ist eine gute Frage. Also du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist die erste Generation, die wir jetzt sehen, die wirklich spürbar Wohlstandsverluste erleidet. Also eine Generation vorher, denen ging es besser. Wenn ich an meine Abiturzeit denke, wir sind jedes Jahr weggeflogen. Das hat damals 450 Euro gekostet, 2 Wochen. Und dann ging es da aber, 2 Wochen Spaß. Das kriegst du heute nicht mal mehr am Ansatz hin. Allein der Flug kostet so viel schon. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also ich glaube schon, dass die Jugend da anders drüber nachdenkt. Gleichzeitig auf der anderen Seite ist auch dieser Druck der Schulen und des Erziehungssystems wird immer größer. Ich habe ja selber 2 Kinder, die im Schulalter sind. Und wenn ich mal mir so anschaue, was die heute lernen, boah, da flackerst du mit den Ohren. Und da habe ich das Gefühl, da habe ich damals Lehrer gehabt, die aufgeklärter unterrichtet haben. Jedenfalls nicht so immer wieder in so ein linksgrüne Ideologie hinein.
Ich denke halt, das mit der Schulindoktrination, das hat sich irgendwann einfach erledigt, weil als ich in der Oberstufe war, da haben wir unsere Referate von Wikipedia halb abgeschrieben und verändert. Aber inzwischen kannst du ChatGPT deine Hausarbeit schreiben lassen. Und da kommt, meine Lehrer waren zu 80% zu blöden Videorekorder zu bedienen. Diese Lehrer sollen es jetzt schaffen, eine Hausaufgabe von 10 Seiten zu überprüfen, die ein Schüler ausgedruckt hat und zu unterscheiden, ob das er selber oder eine KI geschrieben hat. Ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube, die Schule ist auch ein Auslaufmodell. Und wenn die Bildung übers Internet umsonst kommt, wie zum Beispiel von ein paar kostenlosen Büchern über die österreichische Schule, dann erledigt sich das von alleine. Dann erhält der Wert der besseren Ideen durch leichter verfügbare Informationen ganz, ganz schnell Aufwind. Und darauf baue ich tatsächlich ganz viel.
Also ich kann es nur unterstützen. Ich weiß nicht, ob du School Revolution von Ron Paul gelesen hast, aber der beschreibt genau dieses Phänomen und sagt, und das Buch ist inzwischen, glaube ich, auch schon wieder 10, 15 Jahre alt. Da fragt er, was kostet Bildung heute oder was kostet Wissen heute? Er sagt, Wissen kostet heute keine $10. Ja, kaufst du einen Internetzugang und kannst faktisch 99% des gesamten Wissens der Menschheit kostenlos konsumieren. Ja. Das heißt, die Frage ist, warum ist unser Bildungssystem so teuer? Wissen kann es nicht sein. Und wir haben heute ein Bildungssystem, das ist faktisch dasselbe Bildungssystem wie vor 400, 500 Jahren. Damals hatte aber nur einer Wissen und es gab nur Frontalunterricht, weil nicht jeder Zettel und Stift hatte. Du musstest zuhören. Aber da ist seitdem, inhaltlich ist nicht viel passiert. Und du hast auch vollkommen recht. Ich glaube, insbesondere Leute, die in der Lage sind, selber zu reflektieren, und das können junge Menschen auch schon, die fangen spätestens so in der 10., 11. Klasse an, das zu hinterfragen, was die Lehrer da die ganze Zeit auf dem, ja, Info präsentieren. Genau. Und das gibt Hoffnung. Da bin ich voll bei dir. Das sehe ich auch, dass Kinder dann anfangen zu diskutieren über solche Themen, wo du sagst, Mensch, finde ich gut.
Und umgekehrt, statt Kinder, die, ich habe immer das Gefühl, Rentner sind tendenziell politikinteressierter, vielleicht einfach, weil sie mehr Zeit haben oder weil sie das Gefühl haben, dass sie sich besser auskennen, weil sie viel Zeitung lesen oder was auch immer. Wie es also ich würde auch gerne mehr Andrang bei den Libertären dann sehen. Ich weiß ja nicht, ob da Leute sich beschäftigen oder wenn ich zum Beispiel zu Hayek Lobs, ich würde mal vermuten, auch tendenziell bei der Atlas-Initiative sind die Leute eher älter. Und das ist ja nicht per se negativ. Es ist nur so, viele davon sind schon auf eine Art und Weise, die werden vielleicht nicht mehr die ganz knallharten Anarchokapitalisten, weil die nicht mehr so systemumstürzlerisch unterwegs sind. Aber sie sind Politik interessiert und sehen durchaus, dass der Staat zu viel Einfluss hat und wollen sich daran auch beteiligen. Gibt's das? Nimmst du das auch so wahr?
Definitiv. Also zu dem Punkt ist halt auch wieder ganz klar anzumerken. Rentner haben natürlich, wenn sie in Rente sind, ein ganz, ganz hartes Interesse daran, dass der Staat noch 20 Jahre weiter funktioniert. Einfach weil die Rente dadurch.
Dann kriege ich noch meine Rente und nach mir die Sinnflut, ja.
Sozusagen. Und das ist auch ein Bias oder so ein Moral Hazard. Der ist wahrscheinlich bei vielen Rentnern, ist auch wieder so der Punkt, ja, die Hand, die mich füttert, was sollen die anderes machen? Ich will es aus praxiologischer Sicht den Leuten gar nicht vorwerfen, zu sagen, naja, der Mensch handelt halt, ja. Genau, ansonsten sehe ich aber auch, in der Partei muss man schon sagen, wir haben viele ältere Leute auch dabei.
Ja. Aber die sehe ich halt nicht so im Vordergrund, deswegen frage ich auch gezielt danach. Ja, also das sind nicht die Leute, die ihr Gesicht permanent in die Kamera halten. Die habe ich noch nicht so viele gesehen.
Genau, ja, es ist halt immer die Frage, wie viel Zeit bringst du mit? Ja, ist richtig, ist definitiv richtig. Also wir haben Leute, die durchaus auch Angst haben oder sagen, okay, ich möchte nicht unbedingt, dass mein Gesicht in der Kamera gehalten wird. Wer weiß, Verfassungsschutz, dann stehen die bei mir vor der Tür und morgens renne ich nicht mit Bademantel rum. Wir hatten das Thema, ja. Also Okay. Wir hatten auch schon Leute, die gesagt haben, also sie sind dann ausgetreten aus der Partei, dass sie meinten, die sind im öffentlichen Dienst tätig und haben da Anfragen vom, ich weiß nicht, Polizei, Verfassungsschutz, ich will mich nicht zu weit, aber denen war das Eis und die haben gesagt, nee, möchte ich nicht mit zu tun haben. Und okay, wir sind ja wirklich, ich glaube, weiter weg vom Nationalsozialismus oder jeder etatistisch irgendwie die Materie geht ja eigentlich gar nicht. Deswegen ist es verrückt, wenn irgendjemand auch ankommt und sagt, ja, das sind Rechtslibertäre. Was ist denn Rechtslibertär? Was ist denn libertär-konservativ? Also, das geht nicht. Das ist ein Oxymoron.
Gut, ich da muss ich jetzt ganz, ganz kurz einhaken, weil ich Libertarismus richtig verstehen von Hans Hermann Hoppe übersetzt und online gestellt habe. Und das heißt im Original Getting Libertarianism Right. Und ja. Hoppe trennt Rechts- und Linkslibertäre voneinander ab. Der Punkt ist, was Hoppe eigentlich zum Ausdruck bringen will, das eine ist richtiger Libertarismus und das andere ist liberaler.
Ja, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man vorher definiert, worüber man redet. Du das vorhin gesagt hast. Das stimmt, Rechtslibertarismus, ich weiß, habe ich im Zusammenhang mit Hoppe auch schon gelesen oder gehört. Sei es drum. Wichtig ist, dass man klar deutlich macht, was man damit meint. Auch das heutige Begrifflichkeiten, ja, rechts bedeutet heute immer böse, links immer gut, rechts bedeutet klar. Nazi, links immer Demokrat. Also das ist überhaupt nicht mehr definiert, was die Leute darunter meinen. Und definitiv fehlt es da an der Klarstellung. Und dann wird nämlich immer alles über einen Kamm geschert. Die Konservativen und die Nazis ist alles rechts und rechtsradikal und die Libertären sowieso, weil sie einen Staat ablehnen.
Ja. Genau. Stimmt, aber das steht auch bei Javier Millet immer, oder? Da steht auch immer der Rechtslibertär oder sowas. Ja.
Rechtspopulist, rechtsextreme Präsident, genau, was auch immer man da liest. Es ist verrückt.
Ja, also damit bekennen wir auf jeden Fall zu einem konsequent freiheitlichen Kurs Haltung, statt für irgendwelche komischen, willkürlichen, etatistischen Staatsmaßnahmen. Ja, Matthias, wir sind schon über eine Stunde dran. habe gar keinen konkreten Themenpunkt mehr. Wenn du noch irgendetwas Besonderes loswerden willst, entweder für dich was, wir sollten unbedingt noch Werbung fürs Afuera-Fest machen. Das zum einen. Lass ich dich gerne gleich machen. Und ansonsten, wenn du noch irgendetwas Persönliches hinzuzufügen hast, liebend gerne.
Genau, also ich kann nur sagen, ja, Leute, informiert euch, egal, oder engagiert euch, ja. Ich glaube, der Rest kommt von alleine, ja. Macht euch Gedanken darüber, wie die Welt funktioniert. Es ist immer gut, libertäre Ideen nicht ganz außen vor zu lassen. Die meisten, ich weiß es nicht so leicht. Genau, wenn ihr Interesse habt über Libertarismus, über konservative Themen, über mit uns oder mit anderen zu diskutieren und zu philosophieren, dann Panzer hat es gerade schon angesprochen, kommt zum Afuera-Fest in Regensburg. Einfach mal im Internet eingeben. Jetzt muss ich gucken, ich glaube 11. bis 13. Juli, ohne dass ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster
Afuerafest.de, das packen wir sowieso in die Videobeschreibung, also geht einfach da drauf und da könnt ihr das sowieso direkt gucken. Brauchen wir jetzt nicht einspielen, ich habe sowieso schon über Afuerafest im Speziellen ein Ferngespräch mit Florian Handwerker gemacht. Wenn ihr im Detail zum Afuerafest selbst noch mehr hören wollt, dann schaut euch einfach das Ferngespräch nochmal an.
Genau, und ganz wichtig ist, wir haben gute Leute dabei, ja. Unser Beirat, der Antoni Müller, kommt extra aus Brasilien, ganz heißer Typ deiner Mises Gesellschaft.
Ich hatte ihn selbst auf Twitter darauf angeschrieben. Ich schreibe mir fast ein bisschen auf die eigenen Fahnen, dass er darüber nachgedacht hat, doch noch zum Afuera-Fest zu schaffen, weil das eine ganz knappe Kiste war. Bin ich aber total begeistert, weil so, ich habe ihn schon zweimal gesprochen und so darf ich mir endlich auch mal sein Buch signieren lassen, was ja nicht so einfach ist, wenn jemand in Brasilien sitzt.
Genauso ist das, ja. Also für jeden, der Interesse hat, der geistigen Austausch mag, ein bisschen rumphilosophieren und einfach das, was Panzer und ich hier machen, weitertreiben möchten über so einen ganzen Abend bei einem guten liberalen Bier. Wir haben da auch eine gute Brauerei noch an der Hand. Kommt vorbei. Es wird Musik geben, Essen, Trinken und ich freue mich drauf.
Das Afuera-Fest wird unter Garantie das Festival des Jahres, wobei sowieso viele coole Veranstaltungen hier anstehen. Und wer ansonsten ein wenig Interesse geweckt hat für die Partei Die Libertären, ihr könnt da auch gerne jederzeit in Kontakt treten. Und wenn ihr einfach auf dielibertären.de geht, dann findet ihr auch Kontaktformulare und ganz sicher Leute bei euch in der Nähe und könnt euch dort vor Ort kurz schließen, auf Stammtische gehen, mit Leuten Bier trinken oder auch einfach nur mit anderen libertären und geistig klaren Menschen mal einen gepflegten Austausch führen, statt sonst mit Etatisten. Matthias, genau, ich danke dir herzlich.
Ansa, vielen Dank dafür. Ich danke auch, hat mich sehr gefreut.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.